Herzlich willkommen auch von meiner Seite her. Ich freue mich wirklich, in diesen Tagen bei Ihnen zu sein. Es war ja nicht ganz klar, ob ich überhaupt kommen kann. Aber ich freue mich, dass Sie die Veranstaltung durchführen. Auch über Livestream seien Sie herzlich mit uns verbunden. Übrigens, ich bin inzwischen Opa von 6 Enkeln. Allerdings einen dieser Enkel habe ich noch nicht gesehen, weil er immer noch im Bauch der Mama ist. Aber er ist doch irgendwie ein ganzer Enkel. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht bei diesem ersten Thema. Zweifeln erlaubt. Vielleicht waren Sie ein bisschen überrascht über dieses Thema, weil normalerweise erwartet man ja von Christen eher, dass sie über Glauben reden als über Zweifel. Aber Zweifeln, und das ist mein erster Punkt heute Abend, ist ganz, ganz wichtig. Und ich möchte Sie darum heute Abend zunächst einmal einfach ermutigen, zweifeln Sie mal ein bisschen. Hinterfragen Sie einmal Ihren Glauben. Fragen Sie einmal, was glaube ich eigentlich? Warum glaube ich das, was ich glaube? Und ist das, was ich glaube, wirklich ein Fundament in meinem Leben, ein Fundament, das auch in den Schwierigkeiten, in den Problemen und auch letztlich im Sterben und Tod standhält? Wissen Sie, nur wenn Sie rechtzeitig solche Fragen stellen, können Sie in Ihrem Leben noch eine Kurskorrektur machen, damit nicht am Schluss einfach alles zusammenbricht. Natürlich gibt es Dinge, die müssen wir einfach glauben. Entschuldigung. Wir glauben zum Beispiel alle heute, dass dieses Haus stabil ist. Also wir gehen davon aus, die Statik hält. Wir glauben, dass die Decke da oben bleibt. Und wir glauben das alle so sicher, dass wir seelenruhig jetzt hier sitzen und wir rechnen damit, dass wir in einer Stunde oder in anderthalb Stunden wieder gesund nach Hause gehen. Wir glauben das. Dabei wäre es ja manchmal sinnvoll, wir würden das hinterfragen. Ich weiß nicht, ob Sie das gehört haben, aber vor etlichen Jahren in Bad Reichenhall, da ist ja die Decke einer Eissporthalle zusammengebrochen. Ich weiß nicht, ob Sie davon gehört haben. Das Ergebnis war damals, vielen Dank, 15 Tote. Und in dieser Situation wäre es absolut sinnvoll gewesen, zu hinterfragen, ob die Statik hält. Aber stellen Sie einmal vor, 5 Stunden vor diesem Unglück wäre jemand gekommen und hätte gesagt, vollen Ernstes, bevor ich jetzt in diese Halle hineingehe, möchte ich Sie einfach bitten, prüfen Sie noch einmal die Statik. Ich meine, man hätte ihn für verrückt gehalten. Und so bleibt uns in vielen Fällen eben nichts anderes übrig. Wir müssen einfach glauben. Also wir glauben zum Beispiel, dass der Kaffee, der uns serviert, nicht vergiftet ist. Wir glauben, dass der Automobilist, der uns entgegenkommt, die Kurve nicht schneidet. Wir glauben, dass diese Decke da oben bleibt. Und das Gute an der ganzen Sache ist ja, dass in vielen Fällen genau das passiert, was wir eben auch glauben. Aber eben nicht immer. Nun ist es keine Frage, das gilt natürlich nicht nur in den alltäglichen Dingen, das gilt noch viel, viel mehr in unserer Weltanschauung, in unserem Glauben oder auch in unserer Philosophie. Es gibt nämlich Menschen, die glauben und denken immer dasselbe. Ich korrigiere jetzt ein bisschen. Da sagt zum Beispiel jemand, ich habe schon immer das und das zum Frühstück gegessen. Wenn man ihn fragt, warum er das immer gegessen hat, dann sagt er, ja, meine Eltern haben das schon immer gegessen und meine Großeltern haben das schon immer gegessen und meine Urgroßeltern. Und dann geht es wahrscheinlich zurück bis zu Adam und Eva, die haben wahrscheinlich auch schon immer das und das gegessen. Und wenn man dann ein bisschen nachfragt, ja, möchten Sie nicht mal etwas Neues probieren, dann sagen manche einfach, nein, ich bleib dabei. Und so gibt es Leute, die sagen, ich bin evangelisch, ich bin katholisch, ich bin noch irgendetwas. Und wenn man die Leute dann fragt, ja, warum sind sie das? Dann antworten manche, meine Eltern waren das schon, meine Großeltern, meine Urgroßeltern. Und wenn man sie dann weiter fragt, ja, möchten sie nicht mal etwas Neues probieren? Dann antworten sie und sagen, nein, ich bleib dabei, ich mache nichts Neues mehr. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich finde das eigentlich schade. Weil so kommen wir im Leben einfach nicht weiter. Und darum möchte ich Sie einfach ermutigen, fragen Sie einmal, was glaube ich? Ist das, was ich glaube, wirklich ein Fundament in meinem Leben? Und warum glaube ich das eigentlich? Wissen Sie, ich bin immer wieder fasziniert über kleine Kinder, weil die furchtbar neugierig sind. Ich sehe das jetzt auch bei meinen Enkeln. Die sind so in einem richtigen Fragealter. Und die können einem buchstäblich Löcher in den Bauch fragen. Also zum Beispiel, warum können Vögel fliegen? Warum ist der Opa gestorben? Warum müssen Kinder sterben? Warum sehen Menschen so verschieden aus? Also noch einmal, Kinder sind furchtbar neugierig, ich freue mich darüber. Die wollen weiterkommen, die wollen möglichst vieles erfahren. Und ich frage mich manchmal, warum haben wir als Erwachsene nicht mehr den Mut zu fragen? Haben wir vielleicht Angst vor unangenehmen Antworten? Leben wir vielleicht so nach dem Motto, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß? Und dann bitte ich Sie noch einmal, heute Abend stellen Sie zunächst einmal diese wichtigen Fragen. Was glaube ich? Warum glaube ich das, was ich glaube? Und ist das, was ich glaube, wirklich Fundament in meinem Leben? Natürlich möchte ich, dass Sie Jesus kennenlernen, klar. Natürlich möchte ich, dass Sie zum Glauben an Jesus kommen. Wissen Sie, ich finde es schade, dass es Menschen gibt, die in eine Kirche gehen, aber im Grunde genommen haben sie keine Ahnung, wer Jesus ist und was er für ihr Leben bedeuten könnte. Oder, und ich sage Ihnen ehrlich, das finde ich noch schader, dass es Leute gibt, die ganz bewusst vom Glauben sich verabschiedet haben, die konsequent aus der Kirche ausgetreten sind, ohne dass sie wissen, wer Jesus eigentlich ist und was er für ihr Leben bedeuten könnte. Und darum habe ich gedacht, heute Abend, ich erzähle Ihnen einfach zunächst einmal einiges über Jesus. Nicht so, wie es im Spiegel oder in der Bildzeitung an Ostern jeweils passiert, sondern einfach mal so, wie es in der Bibel beschrieben ist. Jetzt denken Sie vielleicht, Moment mal, Beat, wenn wir über Glauben nachdenken, können wir dann nicht einfach allgemein über Gott nachdenken? Warum müssen wir uns mit Jesus beschäftigen? Oder vielleicht sagen Sie sogar, ich glaube an Gott, das ist keine Frage, aber mit diesem Jesus kann ich nichts anfangen. Sie dürfen so denken. Aber nur, wenn Sie wissen, wer Jesus ist und warum Sie mit ihm nichts anfangen können. Und darum dieser zweite Punkt, ich hoffe, dass Sie mir jetzt gut folgen. Wer war denn Jesus Christus? Die Bibel lehrt uns, dass Jesus Christus vor ungefähr 2000 Jahren in Bethlehem in einem Stall geboren wurde. Er war Sohn eines Zimmermanns. Er hat mit größter Wahrscheinlichkeit auch dieses Handwerk erlernt. Also Sie müssen sich vorstellen, Jesus war ein Zimmermann, er war ein Handwerker. Er konnte so richtig mit den Händen arbeiten. Das war so, so ist er aufgewachsen. Mit ungefähr 30 Jahren trat er zum ersten Mal öffentlich auf, und zwar am Jordan. Dort an diesem Fluss gab es eine Taufbewegung. Johannes der Täufer war der Auslöser. Und Sie müssen sich vorstellen, unglaublich viele Menschen aus dem ganzen Land strömten dorthin und ließen sich von Johannes taufen. Und nun ging auch Jesus zu diesem Fluss. Johannes sieht ihn, er erschrickt. Aber dann sagt er zu den Anwesenden, das ist er jetzt. Das ist der Erlöser, das ist der Messias. Das ist der, der den Menschen die Sünden vergeben kann. Wörtlich sagt er, siehe, das ist das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt trägt. Das Volk dreht sich und er sieht, wie Jesus langsam zu Johannes kommt. Und dann sagt Jesus zu Johannes, taufe mich. Aber Johannes wehrt sich, er sagt, nein, eigentlich müsstest du mich taufen, aber Jesus besteht darauf, er will von Johannes getauft werden. Kurze Zeit später sammelt Jesus selber Menschen um sich herum. Er fängt an zu predigen und die Kernaussage seiner Predigten lautet, kehret um, das Reich Gottes hat angefangen oder bricht an. Viele Menschen kommen zu ihm und sie fangen an zu fragen, ist er es wirklich? Ist er wirklich der Erlöser? Ist er wirklich der Messias, von dem schon im Alten Testament geschrieben steht? Ich sehe Jesus, wie er sich um gestrandete Menschen kümmert. Er heilt Kranke, er macht leprakranke Menschen gesund, er vergibt Sünden. Einige Male hat er sogar Menschen, die tot waren, wieder ins Leben zurückgeholt. Zum Beispiel in der Stadt Nain. Da starb ein junger Mann viel zu früh. Als Jesus gerade in diese Stadt kam, fand gerade diese Beerdigung statt. Jesus geht zu dieser Mutter neben dem Toten. Und jetzt überlegen Sie einmal, was hätten wir gemacht an seiner Stelle? Nun, wir hätten wahrscheinlich versucht, die Mutter zu trösten, oder? Wir hätten vielleicht gesagt, also das, was du hier erlebst, das ist schon furchtbar. Ich meine, jetzt vom Schlimmsten ist es, wenn eine Mutter seine Kinder beerdigen muss. Ich leide mit dir und ich wünsche dir einfach, dass du viel, viel Zeit hast zum Trauern und dass du immer wieder auch von irgendeiner Seite getröstet wirst. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber in solchen Augenblicken wird mir immer wieder schmerzlich bewusst, wie leer und wie hohl meine Worte klingen. Geht es Ihnen auch so? Jesus handelt völlig anders. Er geht zu dieser Mutter und dann sagt er, du musst nicht weinen, ich bin ja da. Und dann holt er diesen jungen Mann aus dem Tod heraus, holt ihn ins Leben zurück und gibt ihn seiner Mutter. Jesus zieht durch das Land und die kaputten Existenzen kriechen aus den Löchern. Darf ich Sie einmal fragen, hat Ihnen schon mal eine Prostituierte ihr Leid geklagt? Und geweint und gesagt, wie schrecklich das ist, wenn man den Körper Männern verkaufen muss? Hat Ihnen schon mal ein Mann gesagt, wie sich das anfühlt, wenn man mit seinen Trieben nicht fertig wird? Hat Ihnen schon mal jemand gesagt, ein Soldat, wie sich das anfühlt, wenn man jemanden erschießt? Soll ich Ihnen sagen, warum die Leute uns das nicht erzählen? Sie spüren unsere kalten Herzen. Sie spüren irgendwie, wir könnten sie verurteilen. Darum reden sie nicht mit uns. Aber alle diese Menschen sind zu Jesus gekommen. Die Prostituierten, die Zöllner, die Sünder, alle. Weil sie merkten, das Herz von Jesus ist weich. Das Herz von Jesus ist voller Liebe. Er wird uns nicht verurteilen. Dann ging Jesus nach Jerusalem mit seinen Jüngern. Die Schriftgelehrten und die Pharisäer und die Sadduzäer, die wollten Jesus beseitigen, und zwar deswegen, weil sie den Eindruck hatten, dieser Jesus beeinflusst unser Volk in einer Art und Weise, wie wir das eigentlich nicht wollen. Soll ich Ihnen ganz ehrlich sagen, da war viel, viel Neid im Spiel. Aber wie auch immer, Jesus wird gefangen genommen, er steht vor einem Gericht. Im Gericht bedrängt der hohe Priester Jesus und sagt, ich beschwöre dich beim lebendigen Gott. Bist du wirklich der Sohn des lebendigen Gottes? Und Jesus antwortet ganz ruhig und sagt, du sagst es, ich bin es. In dem Moment zerreißt der hohe Priester sein Kleid, die Männer, die anwesend sind, die geraten in Rage, die hatten sich ja überhaupt nicht mehr im Griff. Und dann wird Jesus verurteilt zum Tode am Kreuz. Römische Soldaten nageln ihn ans Kreuz. Und ich bitte Sie für ein paar Augenblicke, stellen Sie sich einmal Jesus am Kreuz vor. Man hat ihm eine Dornenkrone auf den Kopf gedrückt. Das Blut läuft ihm über das Gesicht. Man hat seinen Leib blutig gepeitscht. Man hat ihm Nägel durch die Hände und vermutlich auch durch die Füße getrieben. Er hängt dort in einer unnatürlichen Art und Weise. Fieberdurst quälen ihn, er ist dem Ersticken nahe. Und ich sage Ihnen, es gibt Leute, die sagen, diese Hinrichtungsart der Kreuzigung war etwas vom Brutalsten, was der Mensch je erfunden hat. Und dann handelt Jesus wieder anders, als die meisten von uns gehandelt hätten. Er betet nämlich für die, die ihn ans Kreuz genagelt haben, und er sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Die Menschen stehen da, die Schriftgelehrten, die Pharisäer, die hohen Priester, das Volk, sie gaffen zu und dann provozieren sie ihn und sagen, Jesus, wenn du wirklich der Messias bist, wie du das ja immer schon behauptet hast, dann beweise das. Steig vom Kreuz herunter. Wenn du das tust, dann glauben wir an dich. Aber so wie du da hängst, niemals. Aber Jesus bleibt am Kreuz. Und dann folgt noch einmal ein Ruf des Triumphes. Es ist vollbracht, es ist geschafft. Und mit diesen Worten stirbt Jesus. Die Menschen stehen da, sie schauen zu. Nachdem Jesus gestorben ist, drehen sie sich um und gehen nach Hause. Und ich kann mir vorstellen, wie vielleicht der eine zum anderen gesagt hat, das mit Jesus ist schon eine unglaublich traurige Angelegenheit. Ja, sagt der andere, Jesus hat sich völlig verkalkuliert. Aber dann folgt etwas Atemberaubendes. Am dritten Tag, Jesus aufersteht real, körperlich, wirklich von den Toten. Die römischen Soldaten, die das Grab bewachten, damit der Leichnam nicht gestohlen werden konnte, sie sind außer sich. Sie laufen zum Hohen Rat, sie erzählen alles und es macht sich eine unglaubliche Verlegenheit breit. Sie überlegen, was sollen sie tun? Und dann geben sie den Soldaten ganz, ganz viel Geld und sie sagen, pass mal gut auf. Erzählt den Leuten Folgendes. In der Nacht, als wir geschlafen haben, sind die Jünger gekommen und haben den Leichnam von Jesus gestohlen. Überlegen Sie mal, was für einen Quatsch die erzählen mussten. Römische Soldaten schliefen nicht bei der Wache. Das waren höchstens Schweizer Soldaten. Wenn ein römischer Soldat schlief, dann musste er damit rechnen, dass er umgebracht wird. Und überlegen Sie mal, wenn man schläft, kann man ja nicht sehen, was passiert ist. Aber die Jünger mussten einen solchen Unsinn erzählen. Aber ich sage Ihnen, Jesus ist wirklich auferstanden. Er lebt wirklich. In den kommenden Wochen begegnet er ganz vielen Menschen. Zunächst ein paar Frauen, dem Petrus, dem engeren Jüngerkreis, einem erweiterten Jüngerkreis. Und einmal begegnet er über 500 Menschen auf einmal, die sich alle überzeugen konnten, er ist wirklich auferstanden, er lebt wirklich. Wir haben es heute schon in der Einleitung gehört oder im Lebensbericht. Die Auferstehung Jesu ist eines der bestbezeugtesten Ereignisse aus der damaligen Zeit. Jesus ist wirklich auferstanden, er lebt. Jetzt hören Sie gut zu. Und darum ist Jesus einmalig. An ihm kommen wir nicht so einfach vorbei. Und jetzt lehrt die Bibel, warum Jesus am Kreuz gestorben ist. Nämlich, damit er uns die Sünden vergeben kann. Die Bibel formuliert das so, er ist wegen unseren Sünden verwundet und zerschlagen worden. Die Strafe, die wir verdient hätten, liegt auf ihm, damit wir Frieden haben und durch seine Wunden sind wir geheilt. Vielleicht denken Sie jetzt, Moment mal Beat, mit Sündenvergebung kann ich gar nichts anfangen. Ich lebe recht. Ich kann mein Leben vor Gott einmal ohne weiteres verantworten. Ich tue recht und scheue niemand. Nun, es ist sehr interessant, der biblische Begriff für Sünde bedeutet eigentlich nichts anderes als Zielverfehlung. Also Sünde ist, wenn wir das Ziel verfehlen, das Gott für unser Leben bereithält. Jetzt denken Sie gut mit, wie oft verfehlen wir dieses Ziel? Ich zeige Ihnen das an ein paar Beispielen. Wenn wir beispielsweise heiraten, dann heiraten wir normalerweise ja nicht mit dem Ziel, uns wieder scheiden zu lassen. Untersuchungen zeigen, 15- bis 30-jährige junge Leute sehnen sich nach einer lebenslangen Partnerschaft. Die möchten heiraten und mit diesem Menschen alt werden. Aber mal ganz ehrlich, wie viele schaffen das nicht? Sie erreichen nicht das Ziel, das sie sich selber gesetzt haben, geschweige denn das Ziel, das Gott für ihr Leben hat. Denn die Bibel sagt, du sollst nicht Ehe brechen. Oder wenn wir eine Freundschaft anfangen mit irgendjemandem, dann gehen wir diese Freundschaft normalerweise nicht ein, um den anderen zu verletzen oder ihn zu enttäuschen oder etwas Ähnliches. Aber mal ganz ehrlich, wie oft schaffen wir das nicht? Ich sage Ihnen, die Menschen, die ich am allermeisten liebe, meine Frau, meine Kinder, meine Enkel, die verletze ich am meisten. Das heißt, ich erreiche das Ziel nicht, das ich mir selber gesetzt habe, geschweige denn das Ziel, das Gott für mein Leben gesetzt hat. Denn die Bibel sagt, du sollst deinen Mitmenschen lieben wie dich selbst. Oder wir reden in der Postmoderne von Klarheit. Das ist ja heute ganz wichtig. Echtheit. Wir müssen transparent sein. Aber mal ganz ehrlich, sind wir immer ganz ehrlich? Sind wir immer ganz transparent? Wenn wir ehrlich sind, müssen wir doch zugeben, wir spielen uns und auch anderen Menschen oft ein furchtbares Theater. Das heißt, wir erreichen das Ziel nicht, dass wir es selber als gut und richtig empfinden und vor allem auch das, was Gott nicht möchte, denn die Bibel sagt, du sollst nicht lügen. Wissen Sie, Lügen heißt nicht einfach, ich sage etwas Falsches, sondern Lügen bedeutet auch, ich spiele anderen etwas vor, was gar nicht wirklich ist. Und ich könnte diese beliebig erweitern. Wir erreichen das Ziel nicht, das wir uns selber gesetzt haben, geschweige denn das Ziel, das Gott für unser Leben hat. Und die Bibel nennt das Sünde. Und genau darum ist Jesus auf die Welt gekommen, damit er uns die Sünden vergeben kann. Und jetzt ist es relativ einfach, die Vergebung der Sünden zu bekommen. Hören Sie mal gut zu. Wir müssen nämlich nur mit einem demütigen Herzen im Gebet zu Jesus kommen und wir müssen ihm unsere Sünden bekennen. Die Bibel sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist Jesus treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und der zweite Schritt ist, dass wir Jesus im Glauben in unser Leben aufnehmen. Die Bibel sagt, alle Menschen, die Jesus in ihr Leben aufnehmen und an ihn glauben, werden Gottes Kinder. Machen wir in einem einfachen Gebet, dass man zu Jesus kommt und sagt, Herr Jesus, ich bitte dich, vergib mir meine Schuld und Sünde und komm in mein Leben hinein. Und Jesus erhört dieses Gebet. Er vergibt ihnen alle ihre Schuld, er vergibt ihnen alle ihre Sünden. Er kommt in ihr Leben hinein, sie werden ein Kind des lebendigen Gottes. Gott wird ihr himmlischer Vater. Sie bekommen eine Liebesbeziehung zu Gott, eine lebendige Beziehung. Wenn sie sterben, kommen sie in den Himmel. Haben Sie ewiges Leben. Und das Schönste ist, Sie wissen jetzt schon in diesem Leben, dass Sie ewiges Leben haben. Meine Freunde, das ist in groben Zügen das Evangelium. Und jetzt frage ich Sie einmal, ist das so schlecht? Ist das eine so unmögliche Sache? Warum empfinden so viele Menschen das Evangelium so negativ? Nun, diese Frage muss jeder von Ihnen für sich persönlich beantworten. Jetzt sitzen Sie vielleicht da und sagen, Beat, das klingt eigentlich sehr, sehr schön. Und ich würde das eigentlich auch gerne glauben, aber ich bin ein Zweifler. Ich zweifle einfach, ob das, was in der Bibel steht, wahr ist oder nicht. Ich zweifle, ob Jesus wirklich auferstanden ist oder nicht. Und Sie fragen vielleicht, Beat, gibt es eine Möglichkeit, das herauszufinden? Und ich sage Ihnen, es gibt eine Möglichkeit. Und die möchte ich Ihnen jetzt erklären. Wollen Sie zuhören? Wollen Sie wissen, wie man es herausfinden kann? Ich zeige es Ihnen anhand einer Geschichte aus dem Neuen Testament, und zwar das Johannesevangelium, Kapitel 1, die Verse 43 bis 51. Ich wiederhole es ganz bewusst noch einmal, damit Sie zu Hause diese Bibelstelle nachlesen können. Johannesevangelium, Kapitel 1, die Verse 43 bis 51. In dieser Geschichte begegnet ein junger Mann Philippus Jesus. Diese Begegnung stellt Philippus völlig auf den Kopf. Philippus ist so etwas von begeistert von diesem Jesus, dass er in seiner Begeisterung zu seinem Freund geht, zu Nathanael. Und er sagt zu Nathanael, Nathanael, wir haben den gesehen, von dem schon im Alten Testament geschrieben ist. Wir haben den gesehen, von dem Moses schon geredet hat. Vielleicht haben Sie auch schon mal so etwas Ähnliches erlebt. Sie sind befreundet mit irgendjemandem und irgendwann einmal kam dieser Mensch völlig begeistert auf Sie zu und hat gesagt, du, ich habe Jesus kennengelernt oder du, ich habe Jesus gefunden oder du, irgendwie Jesus lebt. Und sie haben ihm zugehört und haben eigentlich nicht so recht verstanden, was er gemeint hat. Aber irgendwie haben sie gemerkt, da ist etwas bei dem passiert. Also so ähnlich muss man sich das vorstellen. Philippus in seiner großen Begeisterung kommt zu Nathanael und sagt, wir haben Jesus gefunden. Aber Nathanael bleibt ziemlich skeptisch. Er lässt sich von der Begeisterung von seinem Freund nicht anstecken. Ziemlich kühl fragt er, was kann schon ein Gutes aus Nazareth kommen? Um diese Frage zu verstehen, müssen Sie wissen, in der damaligen Zeit gab es im Judentum einen Mainstream. Sie wissen, was das ist. Es gab so eine Erwartung, es gibt es ja manchmal in einem Volk, eine Erwartung, man erwartete, dass ein Erlöser kommen würde, dass ein Messias kommen würde. Und weil man das so erwartete, traten immer wieder Männer auf, die von sich behaupteten, sie seien der Messias. Sie sammelten einige Leute um sich herum, um dann nur nach kurzer Zeit wieder auf der Bildschwäche zu verschwinden. Und jetzt müssen Sie einfach im Klaren sein, wenn Jesus hier auftrat, dann war das nichts Spezielles. Es gab viele andere auch. Und darum war diese Frage von Nathanael natürlich mehr als berechtigt. Was kann denn schon Gutes aus Nazareth kommen? Diese Frage ist noch aus einem zweiten Grund berechtigt, weil im Alten Testament wird vorausgesagt, dass der Messias in Bethlehem geboren wird. Und jetzt war es offensichtlich, Jesus kam aus Nazareth, also irgendwie ging das nicht zusammen. Also Sie merken, die Frage von Nathanael war mehr als berechtigt, was kann denn schon Gutes aus Nazareth kommen? Wie geht die Geschichte weiter? Nun, Philippus hätte jetzt anfangen können zu argumentieren. Hätte anfangen können, mit Nathanael zu diskutieren. Hätte sagen können, Nathanael, du hast völlig recht, Jesus wird tatsächlich in Bethlehem geboren. Das ist vorausgesagt worden. Aber du musst wissen, Jesus wurde in Bethlehem geboren. Aber er musste dann mit seiner Familie nach Ägypten fliehen. Später sind sie wieder zurückgekehrt nach Nazareth. Darum ist er in Nazareth aufgewachsen. Also du siehst irgendwie, Nathanael, beides stimmt. Jesus ist in Bethlehem geboren worden, aber ist in Nazareth aufgewachsen. Nathanael hätte noch viele andere Argumente bringen können, das macht er aber nicht. Sondern er sagt einfach zu Nathanael, komm und schau es dir mal an. Verstehen Sie, Philippus argumentiert nicht. Philipp diskutiert nicht und soll ich Ihnen sagen, das ist richtig. Weil Jesus ist nicht irgendeine Philosophie oder irgendeine Religion, über die man diskutieren kann, sondern hören Sie gut zu, Jesus ist eine reale Person, der man ganz persönlich begegnen kann. Das ist auch heute so. Sie müssen im Klaren sein, ich möchte Sie heute Abend nicht zu einer Weltanschauung oder zu einem Glauben überreden, sondern ich möchte Sie ermutigen, eine Begegnung mit Jesus einmal zu wagen. Philippus sagt zu Nathanael, komm mit und schau dir das an. Und Nathanael geht mit. Soll ich Ihnen sagen, das ist jetzt der entscheidende Punkt. Nathanael hätte auch ganz anders handeln können, hätte sagen können, Philippus, das ist zwar interessant, was du hier sagst, und ich finde es spannend, und ich merke, bei dir ist etwas passiert, aber ich habe kein Interesse an diesem Jesus. Und weißt du, ich habe auch keine Zeit. Wissen Sie, wie oft ich das schon gehört habe? Ich begegne zweifelnden Menschen. Ich ermutige sie. Ich sage, hören Sie mal, wagen Sie doch einmal eine Begegnung mit Jesus. Fangen Sie doch mal an, im Neuen Testament zu lesen. Und beten Sie doch einmal. Rufen Sie mal den Namen Jesus an. Sagen Sie einfach, Herr Jesus Christus, zeige mir, ob es dich gibt oder nicht. Und wie oft sagen dann die Leute, kein Interesse. Ich will nicht, brauche ich nicht. Soll ich Ihnen sagen, ich finde das schade, weil so kommen wir nicht weiter. Nathanael ging mit. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, warum ging Nathanael mit? Nun, vielleicht ging er ja mit, weil Philippus sein Freund war. Soll ich Ihnen sagen, das finde ich ein gutes Argument. Ich weiß nicht, warum Sie heute Abend hier sind. Aber vielleicht sind Sie hier, weil irgendjemand Sie eingeladen hat. Und im Livestream sind Sie vielleicht eingeladen worden in ein Wohnzimmer und Sie sind nur gekommen, weil Sie Vertrauen haben zu dieser Person, weil Sie die Person kennen und weil Sie den Eindruck haben, also wenn die Person mich einlädt, dann kann es ja nicht so etwas Schlechtes sein. Ich finde das ein gutes Argument, dass Sie hier sind oder irgendwo im Wohnzimmer bei jemandem sitzen. Vielleicht dachte Nathanael aber auch, wenn ich jetzt mitgehe, dann bin ich auf jeden Fall Sieger. Weil wenn das jetzt stimmt, was Philippus sagt, dann mache ich die größte Entdeckung meines Lebens. Wenn das mit Jesus nicht stimmt, was Philippus da sagt, habe ich ja nichts verloren, aber ich habe wenigstens mal etwas probiert. Auf jeden Fall, Nathanael geht mit. Und dann kommt es zu dieser Begegnung mit Jesus. Das Erste, was Jesus sagte, ist, siehe ein rechter Israelit, in dem kein Falsch ist. Nathanael ist überrascht und er fragt Jesus, woher kennst du mich? Und dann antwortet Jesus, bevor dich Philippus gerufen hat, habe ich dich schon unter dem Feigenbaum gesehen. In diesem Augenblick bricht es aus Nathanael heraus und er sagt, Rabbi, du bist der Sohn Gottes. Du bist der König Israels. Es ist also eine ziemlich eigenartige Begegnung, nicht wahr? Ein eigenartiges Gespräch. Ich meine, was ist da unter dem Feigenbaum passiert? Was hat Nathanael gemacht? Etwas Gutes? Etwas Böses? Wir wissen es nicht. Aber in dem Moment, in dem Jesus Nathanael sagte, dass er ihn unter dem Feigenbaum gesehen hat, in dem Moment, wo es zu dieser Begegnung kam zwischen Jesus und Nathanael, verschwinden die Zweifel im Leben von Nathanael. Er beginnt zu staunen und er beginnt zu glauben. Meine Freunde, mit dieser Geschichte möchte ich heute Abend jeden hier in diesem Raum und jeden zu Hause, jeden Zweifler, einfach mal ermutigen, eine Begegnung mit Jesus zu wagen. Gehen Sie doch im Gebet einfach mal zu ihm, sprechen Sie mal an und seien Sie ganz ehrlich. Sie müssen nicht so tun, wie wenn alles klar ist. Sie dürfen mit all Ihren Fragen kommen, mit all Ihren Zweifeln. Aber sagen Sie, Herr Jesus, ich möchte dir einfach begegnen. Und soll ich Ihnen sagen, ich verspreche Ihnen, wenn Sie das tun, Jesus wird Ihnen begegnen. Die Zweifel werden verschwinden, nicht wegen meinen Argumenten, sondern weil Sie Jesus begegnen. Jetzt sagen Sie vielleicht, gut, Beat, aber wie kann ich Jesus heute begegnen? In der damaligen Zeit, Nathanael konnte Jesus ja sehen. Aber Jesus ist ja heute unsichtbar. Wie können wir einem Unsichtbaren begegnen? Noch einmal. Jesus ist am Kreuz gestorben. Er ist auferstanden. Dann ist er 40 Tage lang vielen Menschen begegnet, die sich alle überzeugen konnten, die ihn alle persönlich gesehen haben. Und dann kehrte Jesus, ohne noch einmal zu sterben, in den Himmel zurück. Das ist vor 2000 Jahren passiert. Und seit diesem Augenblick sind Millionen und Abermillionen von Menschen auf der ganzen Welt Jesus so klar und so eindeutig begegnet, dass sie nicht mehr zweifeln, sondern staunen und glauben, obwohl sie ihn nie gesehen haben. Jetzt fragen Sie vielleicht, Beat, was kann ich tun? Wie kann ich ihm jetzt begegnen? Ich schlage Ihnen Folgendes vor. Machen Sie einmal ein Kontaktgebet mit Jesus. Haben Sie einmal den Mut. Sprechen Sie Jesus einmal an. Sagen Sie, Herr Jesus Christus. Dann haben Sie Kontakt mit ihm. Und dann können Sie ganz offen und ehrlich mit ihm reden. Sie können sagen, Herr Jesus Christus, du kennst alle meine Fragen. Du kennst alle meine Zweifel. Du weißt, dass ich nicht sicher bin, ob es dich wirklich gibt. Aber wenn es dich gibt, dann möchte ich dir begegnen. Ich bitte dich, vergib mir alle meine Schuld, vergib mir alle meine Sünden und komm in mein Leben. Und zwar so klar und so eindeutig, dass ich nicht mehr zweifle, sondern staune und glaube. Und soll ich Ihnen sagen, Jesus wird Ihnen begegnen, wenn Sie das wagen. Ich begegne immer wieder Menschen, die irgendwann mal so einen zögerlichen ersten Schritt herausgemacht haben, völlig mit vielen Zweifeln im Herzen, und sie begegnen Jesus und heute staunen sie, sie vertrauen Jesus und sind mit Jesus unterwegs. In einer solchen Veranstaltung bleibt eine Frau zurück. Ich setze mich zu ihr hin und dann sagt sie, ich möchte heute Jesus kennenlernen. Wie ich das normalerweise mache, ich nehme meine Bibel, ich zeige ihr so ein paar Bibelstellen, wie man Jesus begegnen kann. Dabei lege ich meine Bibel in ihre Hände. Als sie die Bibel trägt, sagt sie, das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich eine Bibel in der Hand habe. Ich frage, Sie wissen nicht viel von Jesus. Sie sagt, ich weiß gar nichts von Jesus. Aber ich möchte diesem Jesus begegnen, ich möchte ihn kennenlernen. Wir haben dann miteinander gebetet, sie hat Jesus ganz offen ihre Zweifel gesagt, hat um Vergebung gebeten, hat Jesus eingeladen, in ihr Leben hineinzukommen. Und dann sind wir auseinandergegangen. Am nächsten Tag wollte sie mich noch einmal sehen. Wir sitzen uns gegenüber. Und dann frage ich sie, wie geht es Ihnen? Und dann sagt sie, ich kann das nicht richtig erklären. Aber irgendetwas da drin in meinem Herzen ist passiert. Irgendetwas ist neu geworden. Wissen Sie was? Sie ist Jesus begegnet. Ich wünsche Ihnen heute wirklich den Mut. Ich wünsche Ihnen heute wirklich diesen Mut, diesem Jesus zu begegnen. Und wenn Sie das möchten, dann haben Sie jetzt verschiedene Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, dass Sie jetzt einfach nach Hause gehen und sich zu Hause zurückziehen und dann ein solches Gebet sprechen. Einfach zu Jesus kommen und sagen, Herr Jesus, ich möchte dich kennenlernen, ich möchte dir begegnen, ich möchte, dass du mir vergibst, ich möchte, dass du in mein Leben hineinkommst, ich möchte einfach erkennen, ob du wirklich wahr bist oder nicht. Das ist eine Möglichkeit. Eine zweite Möglichkeit ist, wir werden jetzt gleich ein Musikstück hören, dann haben Sie die Möglichkeit, gerade an Ihrem Platz zu beten. Während dem Musikstück können Sie einfach beten, können sagen, okay, Jesus, ich weiß nicht, ob das wahr ist, was der da vorne gesagt hat. Ich weiß nicht, ob du lebst, aber wenn es wahr ist, ich möchte dir begegnen. Bitte vergib mir und komm in mein Leben hinein. Wir möchten Ihnen aber auch ein ganz spezielles Angebot machen. Vielleicht sagen Sie, ich habe Fragen. Und ich wäre froh, wenn man mir auch einige dieser Fragen beantworten würde. Oder vielleicht sagen Sie, ich würde gerne von jemandem zu diesem Jesus geführt werden. So wie Philippus Nathanael mitgenommen hat zu Jesus, so möchte auch ich, dass mir jemand hilft, diesem Jesus zu begegnen. Dann möchte ich Ihnen Folgendes vorschlagen, wenn Sie in diesem Raum sind. Ich werde jetzt am Beten und dann werden wir ein Lied oder ein Musikstück hören. Während dieses Musikstücks haben Sie, wie gesagt, die verschiedenen Möglichkeiten, auch noch einmal über das Gehörte nachzudenken. Und dann schließe ich diesen Abend ab und dann lade ich alle diejenigen ein, die sagen, ja, ich möchte diesem Jesus begegnen. Die lade ich ein zu ganz persönlichen Gesprächen. Wir werden es organisatorisch so machen, dass diejenigen, die ein Gespräch möchten, hier in diesem Raum zurückbleiben können. Sie können an ihrem Platz sitzen bleiben, das ist wahrscheinlich das Beste. Und alle anderen möchte ich bitten, dass sie anschließend diesen Raum verlassen. Sie können hinübergehen, noch ein bisschen Gemeinschaft haben, vielleicht auch noch ein bisschen den Abend ausklingen lassen, miteinander reden, vielleicht auch über das Gehörte. Wir möchten das ganz bewusst, dass wir in diesem Raum die nötige Ruhe haben und die nötige Konzentration haben, um Menschen wirklich zu helfen, diesem Jesus zu begegnen. Wenn die anderen draußen sind, dann werden wir ihnen helfen, dass sie zu einem guten Gespräch kommen. In diesem Gespräch, wie gesagt, beantworten wir ihre Fragen. Wir zeigen ihnen noch einmal, wie sie Jesus begegnen können. Und dann, wenn sie möchten, würden wir gerne mit ihnen beten. Und sie können einfach mal so einen ersten Schritt zu Jesus wagen. Mit allen Fragen, mit allen Zweifeln, egal, spielt keine Rolle, dass sie zu Jesus kommen und sagen, Herr Jesus, ich möchte dir heute begegnen. Wir möchten noch etwas schenken, ein kleines Heft mit wertvollen Ratschlägen für das Leben mit Jesus, weil es uns schon ein großes Anliegen ist, dass sie jetzt nicht nur Jesus zum ersten Mal begegnen, sondern dass sie dann auch gut wissen, wie geht es weiter. Wie kann meine Beziehung zu Jesus wachsen? Wie kann sie zunehmen? Und dieses Heft würden wir Ihnen gerne schenken. Wenn Sie zu Hause sind und Sie sind vielleicht bei Freunden, die an Jesus glauben, Sie haben das jetzt gehört, dann wäre es vielleicht gar nicht schlecht, wenn Sie miteinander nach diesem Abend einfach noch einmal reden, Ihre Fragen loswerden, aber dann möchte ich Ihnen Mut machen, nicht zu diskutieren, nicht zu argumentieren, sondern einfach einmal die Begegnung mit Jesus zu suchen. Sie können miteinander beten und Sie können Jesus um Vergebung bitten, ihn einladen, in Ihr Leben zu kommen und ihm einfach Ihre Zweifel sagen und ihn darum bitten, Ihnen zu begegnen. Ich möchte Ihnen Mut machen, wagen Sie konkrete Schritte. Ich lade Menschen ein, die vielleicht schon lange an dieser Entscheidung für Jesus herummachen. Und sie haben das immer wieder hinausgezögert, weil sie einfach Zweifel im Herzen haben. Und ehrlich gesagt, auch im Moment haben sie Zweifel in ihrem Herzen. Wagen Sie den Schritt. Sie kommen sonst nicht weiter. Wenn Sie nur immer argumentieren, Sie kommen nicht weiter, Sie werden in 5 Jahren, 10 Jahren nicht weiterkommen. Sie müssen die Begegnung wagen, weil es eben eine Person ist, der Sie begegnen können. Dann lade ich Sie ein, wenn Sie schon lange an dieser Entscheidung herummachen. Aber ich lade Sie auch ein, wenn das alles, was ich gesagt habe, taufrisch ist. Und wenn Sie vielleicht sagen, ich habe noch lange nicht alles verstanden, wagen Sie diesen ersten Schritt zu Jesus, wagen Sie die Begegnung mit Jesus. Bevor ich jetzt aber abschließe, noch ein letzter Gedanke. Vielleicht fragen Sie, Beat, zweifelst du eigentlich nie? Zweifelst du nie an dem, was in der Bibel steht? Zweifelst du nie, dass Jesus auch verstanden ist? Sie werden überrascht sein über meine Antwort. Doch, ich kenne Zweifel. Und wissen Sie, was ich mache, wenn ich diese Zweifel habe? Ich mache es wieder wie am Anfang. Ich suche die Begegnung mit Jesus. Ich sage, Herr Jesus, ich möchte dir von ganzem Herzen nachfolgen, aber ich möchte nicht einer Illusion nachfolgen. Und darum möchte ich einfach, dass du mir wieder ganz neu begegnest. Und ich bin dann immer wieder fasziniert, wenn Jesus einem von Neuem begegnet, die Zweifel wieder weggehen, man fängt wieder an zu staunen und zu vertrauen und zu glauben. Und vielleicht sind heute Abend Menschen unter uns, sie haben sich mal klar für Jesus entschieden. Und Sie erinnern sich an die erste Zeit mit Jesus. Da waren keine Zweifel da. Es war alles glasklar. Und Sie waren so happy über Jesus, so richtig begeistert. Aber dann ist einiges in Ihrem Leben passiert. Schicksalsschläge sind gekommen. Vielleicht haben Sie Nöte erlebt. Krankheitsnöte, Unfallnöte. Sie haben jemanden verloren, den Sie sehr geliebt haben. Und irgendwie haben Sie angefangen, an Gott und an seiner Liebe und an diesen Dingen zu zweifeln. Und vielleicht haben Sie gemerkt, je mehr Sie zweifelten, umso mehr sind Sie auf Distanz gegangen zu Jesus. Sie sind mit Jesus noch unterwegs, ein Stück weit. Sie gehen vielleicht noch in eine Kirche oder in eine Gemeinde, aber irgendwie sind da große, nagende Zweifel in Ihrem Herzen. Wenn das Ihre Situation ist, dann ermutige ich Sie heute, kommen Sie neu zu Jesus. Wagen Sie noch einmal einen Schritt zu Jesus. Sagen Sie, Herr Jesus Christus, du weißt, was ich erlebt habe, du kennst mein Herz, du kennst meine Zweifel, aber ich möchte dir noch einmal neu begegnen. Und ich wünsche mir so sehr, dass du in die Mitte meines Lebens kommst und ich wünsche mir so sehr, dass du die Zweifel aus meinem Herzen herausnimmst, dass ich wieder staunen und vertrauen kann. Und ich verspreche Ihnen auch hier, Jesus wird Ihnen begegnen, nicht durch Argumente, warum Gott Leid zulässt und so weiter, das nützt normalerweise nichts, sondern durch die Begegnung mit Jesus Christus. Das wünsche ich Ihnen hier in diesem Raum und ich wünsche Ihnen es auch zu Hause, dort, wo Sie auch immer beim Livestream dabei sind. Ich möchte jetzt gerne beten, bevor wir dieses Musikstück hören. Herr Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der wirklich lebt. Auch wenn wir dich nicht sehen, du bist real, du bist erfahrbar und du möchtest jedem Menschen wirklich begegnen, der zu dir kommt. Ich danke dir darum, dass du jeden kennst, der hier in diesem Raum sitzt und du kennst jeden, der zu Hause sitzt und jetzt diesen Livestream mitverfolgt. Du kennst jeden, der wirklich Zweifel im Herzen hat, der aber ehrlich ist, der offen ist, der die Wahrheit herausfinden möchte. Und ich wünsche mir jetzt für den heutigen Abend, ob hier oder irgendwo zu Hause, ich wünsche mir so sehr, dass Menschen den Mut haben, zu dir zu kommen. Ich wünsche mir so sehr, Herr Jesus, dass Menschen jetzt wirklich die Begegnung mit dir suchen, dass sie den Mut haben, ein Kontaktgebet zu sprechen. Und Herr Jesus, ich danke dir, dass du jedem, der das heute Abend tut, garantiert heute oder in den nächsten Tagen klar und eindeutig begegnest. Ich wünsche mir, Herr Jesus, und ich bete dafür, dass Menschen wie Nathanael ins Staunen kommen und ins Vertrauen kommen und dann auch mit dir gerne durchs Leben gehen möchten. So bitte ich dich, dass du jetzt weiter zu unseren Herzen redest. Amen.